Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Verkehrszukunft Schweiz. Der Bundesrat will bis zu 26,5 Milliarden Franken investieren. Viel mehr für die Schiene als für die Straße. Dazu der Schwerpunkt der Sendung. Dann gleich noch einmal Milliarden. Dollar, Milliarden aus dem Weißen Haus als Notkredit für die Autoindustrie. Energiezukunft Schweiz. Die ATEL und die EOS fusionieren und rüsten sich für den internationalen Markt. Aber nicht nur dafür. Tod einer Schlüsselfigur des Watergate-Skandals. Deep Throat, der frühere FBI-Vize, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Ein Boot in böser Schieflage und die Schweiz sitzt auch darin. Expertengespräch über die Zukunft der Weltwirtschaft. Und kurz vor der Sendung bekannt geworden, in Belgien bietet Yves Le Terme den Rücktritt der gesamten Regierung an. Echo der Zeit mit Hans Ineichen und zunächst jetzt Raphael von Matt. Er hat den Überblick über das Wichtigste vom Tag in Kürze.
Der Bundesrat will den Schienenverkehr weiter ausbauen. Unter dem Titel «Bahn 2030» wurden zwei Varianten vorgestellt. Die erste Variante würde 21 Milliarden Franken kosten, die zweite 12 Milliarden. Finanziert werden soll der Ausbau durch den Bund und über höhere Billetpreise. Auch das Nationalstraßennetz soll weiter ausgebaut werden. In den nächsten 20 Jahren will der Bundesrat dafür 5,5 Milliarden Franken ausgeben. In einer ersten Etappe sollen für 1,5 Milliarden zusätzliche Fahrstreifen im Kanton Zug, im Abschnitt Herkingen-Wickertal und auf der Nordumfahrung Zürich realisiert werden. Ausgebaut werden soll auch die Autobahn im Raum Crissier oberhalb von Lausanne. Das Raumplanungsgesetz soll grundlegend überarbeitet werden. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt. Das Gesetz ist als indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative gedacht. Initiative wie Gesetz verlangen, dass die Zersiedelung in der Schweiz gebremst wird. Das Gesetz geht allerdings weniger weit. So will es nicht verbieten, dass in den nächsten 20 Jahren zusätzliches Bauland eingezont werden darf. Dafür sollen Besitzer von Bauland verpflichtet werden, innerhalb angemessener Frist auch tatsächlich auf ihren Grundstücken zu bauen. Mit den Schlussabstimmungen ist die Wintersession der eidgenössischen Räte zu Ende gegangen. National- und Ständerat sagten unter anderem Ja zu Parallelimporten aus der Europäischen Union. Ablehnungsanträge der FDP und SVP scheiterten. Die Räte stimmten außerdem der Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei den Pensionskassen zu. Die amerikanische Autoindustrie erhält staatliche Hilfe, und zwar Kredite im Umfang von 17 Milliarden Dollar. Dies hat Präsident Bush bestätigt. Andernfalls drohe den Konzernen der Zusammenbruch, was die US-Wirtschaft tiefer in die Rezession ziehen würde. Bis Ende März müssten die betroffenen Firmen Sanierungspläne vorlegen, sonst würden ihnen die Kredite wieder entzogen und es bliebe nur der Konkurs, sagte Präsident Bush in Washington. General Motors und Chrysler wollen die Hilfe rasch in Anspruch nehmen. Der dritte große Autokonzern Ford teilte mit, dass er vorerst nicht auf die Staatshilfe zurückgreife. Der belgische Ministerpräsident Yves Le Terme hat den Rücktritt der gesamten Regierung angeboten. Zuvor war bereits der Justizminister zurückgetreten. Der oberste belgische Gerichtshof hatte heute den Vorwurf bekräftigt, die Regierung habe versucht, die Justiz zu beeinflussen. Hintergrund ist die Affäre um den Finanzkonzern Fortis, der an die französische Bank BNP Paribas verkauft worden war. Die Europäische Union hat neue Fangquoten für die Nordseefischer festgelegt und dabei Warnungen von Umweltorganisationen in den Wind geschlagen. Beim Kabeljau und bei der Makrele werden die Quoten um ein Drittel erhöht. Gleichzeitig müssen die Fischer aber erstmals Maßnahmen ergreifen, um die sogenannten Rückwürfe zu verringern. Umweltschützer warnen seit Jahren vor der Überfischung der Meere. Der frühere deutsche RAF-Terrorist Christian Klar ist wieder auf freiem Fuß nach 26 Jahren Haft. Klar war 1985 wegen neunfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 1992 kam eine weitere Verurteilung hinzu. In der Öffentlichkeit hat der Entscheid, Klar zu entlassen, zu heftigen Kontroversen geführt. Unter anderem, weil er keine Reue zeigt. Die Schweizer Stromkonzerne ATEL und EOS fusionieren. Sie schließen sich zum neuen Unternehmen Alpiq zusammen. Alpiq werde als führender Schweizer Energiedienstleister in 29 Ländern tätig sein und über 10'000 Angestellte beschäftigen. Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi senkt den Milchpreis auf Anfang Jahr um 9 Rappen. Der Konzern begründet die Preissenkung mit den tieferen Milchpreisen im umliegenden Ausland. Coop und Migros haben angekündigt, die Milch entsprechend billiger zu verkaufen. Der Autozulieferer WKW im St. Gallischen Rüti entlässt die gesamte Belegschaft. Einen Sozialplan für die 140 Mitarbeiter gibt es nicht. Laut einem Mediensprecher steht die Firmenschließung nicht im Zusammenhang mit der allgemeinen Krise der Automobilindustrie. Der Entscheid dazu sei im deutschen Mutterhaus bereits in der ersten Hälfte des Jahres gefallen. Rund 150 Sans-Papiers und Aktivisten haben die Predigerkirche in der Zürcher Innenstadt besetzt. Aus Protest gegen die, ihrer Ansicht nach, unmenschliche Behandlung von Papierlosen durch die kantonalen Behörden. Die Besetzer fordern Papiere für alle, sowie, dass auch Menschen ohne Papiere arbeiten dürfen. Vor einem Jahr hatte bereits eine ähnliche Aktion im Zürcher Grossmünster stattgefunden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.460 Punkten, minus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.644 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 54,10 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,94. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Im Norden setzt tagsüber erneut Regen ein, oberhalb von 800 bis 1200 Metern fällt Schnee. Im Westen gibt es Aufhellungen, die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. In Tessin bleibt es oft sonnig und bis 12 Grad warm. Auch im Wallis und in den Bündner Südtälern scheint teilweise die Sonne. Am Sonntag ist es vor allem im Osten noch nass, sonst setzt sich trockenes Wetter durch. Die Höchstwerte liegen um 6 Grad. Im Süden geht es mit sonnigem Wetter und mit Temperaturen bis 14 Grad weiter.
Darf's ein bisschen mehr sein? 12 Milliarden vielleicht? Oder lieber 21 Milliarden? Damit es wieder vorwärts geht auf Straße und Schiene. Der Preis der neuen Verkehrswelt Schweiz. Weiter dann ein bisschen Luft für die Autobranche, der Notkredit aus dem Weißen Haus. Ein wenig stärker im internationalen Markt, die Fusion in der Schweizer Strombranche. Verräter oder Held zum Tod von Deep Throat, der Schlüsselfigur im Watergate-Skandal. Pakistanischer Teufelskreis, was der Krieg gegen den Terror und die Wirtschaftsmisere miteinander zu tun haben. Reportage aus dem Hafen von Karachi. Der Weg hinaus aus dem wirtschaftlichen Jammertal, er führt über Berge. Schuldenberge. Eine Expertenmeinung zum Schluss des heutigen Echo der Zeit. Wer frühmorgens oder nach Feierabend auf Schweizer Strassen oder mit der Eisenbahn unterwegs ist, kennt das. Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos im Stau. Und in den Zügen muss oft Glück haben, wer einen Sitzplatz finden will. Jetzt will der Bundesrat die Weichen stellen für eine entspanntere Mobilitätszukunft. Monika Binotto über die schöne neue Verkehrswelt, wie sie Verkehrsminister Leuenberger heute skizziert hat.
Auf Schiene und Straße müsse es wieder vorwärts gehen, sagte heute Bundesrat Moritz Leuenberger.
Staus, ob nun auf der Schiene oder auf der Straße, sind volkswirtschaftlich schädlich. Die Leute können nicht arbeiten, Handwerker kommen nicht vorwärts. Staus müssen also vermieden werden. Aber wir bauen nicht einfach überall dort, wo ein Bedürfnis vorhanden ist, die Straße aus, sondern wir wählen die umweltfreundlichste Variante.
Überall dort, wo die Schiene eine Alternative bieten könne zur Straße, baue man auf der Schiene aus und Straßen würden nur ausgebaut, wenn sie nicht zu einer Zersiedelung führten. Der Bund will in den nächsten 20 Jahren 5,5 Milliarden Franken in das Nationalstraßennetz investieren. Damit könnten allerdings nur die gravierendsten Engpässe beseitigt werden. Bei der Bahn gibt es zwei Vorschläge. Unter dem Titel Bahn 2030 soll das Schienennetz entweder für 12 Milliarden oder für 21 Milliarden Franken ausgebaut werden. Mit dem deutlich kleineren 12 Milliarden Paket gäbe es weniger Großprojekte und rund um die Städte gar keinen Ausbau. Noch ganz offen lässt der Bundesrat, welche Projekte in den beiden Varianten Platz hätten. Einzig die Strecke Lausanne-Genf, die heute schon massiv überlastet ist, ist unbestritten. Was auffällt, wenn man sich das ganze Paket mit Straße und Schiene ansieht, ist aber, für die Schiene soll deutlich mehr Geld ausgegeben werden als für die Straße. Bundesrat Moritz Leuenberger erklärt dies so.
Wir müssen auch sehen, dass das Schienennetz 100 Jahre alt ist und zum großen Teil nicht renoviert worden ist, während die Nationalstraßen, ist das Netz noch nicht einmal ganz fertig. Dieses Netz ist viel, viel neuer und deswegen fallen bei der Schiene mehr Kosten an.
Zusätzlich seien Bahnausbauten teurer als der Ausbau der Straße. Die Berner Verkehrsdirektorin Barbara Ecker, Präsidentin der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, ist sehr zufrieden mit dem Paket des Bundesrates, vor allem auch mit der Bahn 2030, auch wenn noch unklar ist, wie und wo das Schienennetz ausgebaut werden soll.
Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass der Bundesrat signalisiert hat, dass ihm der ganze Bahnausbau sehr, sehr wichtig ist.
Planung und Bau dauerten nämlich enorm lang, gibt Barbara Ecker zu bedenken.
Es ist eigentlich jetzt schon absehbar, dass wenn all diese Ausbauten erstellt sind, sind sie wahrscheinlich schon wieder zu klein dimensioniert. Und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen.
Allzu entspannt dürfte die Verkehrszukunft also nicht werden, zumal das Finanzdepartement weiter an der Sparschraube dreht. Gehe es nach Plänen des Finanzministers, wären alle Beschlüsse und Pläne des Parlaments zur Zukunft der Bahn hinfällig, betont Bundesrat Moritz Leuenberger und warnt vor einem Chaos.
Das ist ein ganz heikler Punkt. Also wenn unser Wachstum im Verkehrsbereich auf 2% beschränkt würde, dann nützen all diese Finanzierungsvorschläge nichts. Und für mich ist ganz klar, was das Parlament soeben beschlossen hat, erträgt unter keinen Umständen eine solche Kastration.
Das Parlament hat in der Wintersession dem Bundesrat nämlich den Auftrag gegeben, bis 2010 eine Bahnausbauvorlage vorzulegen. Das heute war sozusagen der Auftakt dazu, die erste Weichenstellung.
5,5 Milliarden Franken für die Straße, bis zu 21 Milliarden für die Schiene, total bis zu 26,5 Milliarden soll die schöne neue Verkehrswelt kosten. Fragt sich nur, wer das alles bezahlen soll. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Ausbauten des öffentlichen Verkehrs werden zurzeit aus einem Fonds finanziert, der speziell für diese Zwecke eingerichtet worden ist. Dieser Fonds wird alimentiert aus den Einnahmen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA, einem Promille der Mehrwertsteuer und einem Anteil der Mineralölsteuer, die auf dem Benzin erhoben wird. Doch dieses Geld reicht bei weitem nicht aus, um die Bahn 2030 finanzieren zu können. Verkehrsminister Moritz Leuenberger ließ deshalb heute durchblicken, dass er dem Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,1 Promille schmackhaft machen wollte, allerdings ohne Erfolg. Die Regierung möchte stattdessen die Bahnkundinnen und Kunden zur Kasse bitten. Während 10 Jahren sollen sie über höhere Bahntarife mit rund 300 Millionen Franken pro Jahr zur Bahn 2030 beitragen. Der Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Max Friedli, begründet:
Auch der Automobilist zahlt mit jedem Liter Benzin einen Teil an die Infrastruktur, also an die Nationalstraßen. Und deshalb wäre das durchaus denkbar, dass auch der Bahnpassagier einen kleinen Obolus an den künftigen Ausbau dieser Infrastruktur leisten wird.
Doch Bundesrat Moritz Leuenberger selbst ist kein Anhänger dieses Finanzierungsvorschlages.
Also das ist nicht meine Lieblingsvariante, um es ehrlich zu sagen. Es ist aber jetzt doch als eine Variante von vielen, wird es in die Vernehmlassung kommen. Wir werden dann hören, wie das zurücktönt.
Sofern die große Variante für 21 Milliarden umgesetzt wird, müssten zusätzlich auch noch die Kantone bluten. Über die Hälfte ihrer Einnahmen aus der LSVA, ebenfalls 300 Millionen pro Jahr, müssten sie dann während 10 Jahren dem Bund abliefern. Die Präsidentin der Verkehrsdirektorenkonferenz, Barbara Ecker, ist wenig begeistert.
Also da muss ich ganz klar sagen, das ist schwierig. Ich denke, für die Kantone, die einen Fonds haben, einen Straßenfonds haben, aber auch für die Kantone, wo die LSVA-Gelder in die allgemeine Staatskasse fließen, da werden andere Sachen damit finanziert und das ist zum Teil sehr viel Geld. Und ob das einfach so weggenommen werden kann für die Bahninfrastruktur, das muss noch geprüft werden.
Teurere Bahntickets, weniger Geld für die Kantone. Bei der geplanten Finanzierung der Bahnvorhaben ist also mit Widerstand zu rechnen. Aber auch die Bezahlung der Projekte für den Straßenverkehr wird einigen Unmut auslösen. Denn hier ist gemäß Bundesrat eine Erhöhung der Mineralölsteuer nötig. Bundesrat Leuenberger sprach von 3 bis 4 Rappen pro Liter Benzin. Das sei gerechtfertigt, weil die Mineralölsteuer seit 1974 nicht mehr erhöht worden sei. Längerfristig müsse man sich aber ohnehin eine ganz neue Finanzierung überlegen, betont der Verkehrsminister. Denn in der fernen Zukunft würden Autos nicht mehr mit Benzin oder Diesel unterwegs sein.
Sie werden mit Strom fahren und man kann natürlich dann den Strom nicht besteuern, um Straßen zu bauen. Das heißt, wir müssen ein neues System haben. Das wird wahrscheinlich eine Art LSVA für Personenwagen sein.
Dann aber, fügte Leuenberger schmunzelnd an, werde er definitiv nicht mehr Bundesrat sein.
Teure Schweizer Verkehrszukunft, das war der Schwerpunkt der heutigen Sendung. Für hiesige Verhältnisse sind sie nicht die ganz Großen, die beiden Stromkonzerne Atel und EOS. Aber gemeinsam, als fusionierter Konzern mit dem Namen Alpiq, werden sie konkurrenzlos zum schweizerischen Branchenriesen. Alpiq wird rund ein Drittel des Schweizer Strombedarfs abdecken. Und auch international will Alpiq ganz vorne mitmischen. Das ist aber nur ein Grund für den Zusammenschluss. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Bis jetzt standen EOS und Atel immer ein wenig im Schatten der großen Axpo. Nun sind die Kräfteverhältnisse anders. Die neue Alpiq ist mit einem Umsatz von 16 Milliarden Franken die unangefochtene Nummer 1. Für Alpiq-Verwaltungsratspräsident Hans Schweikart ist das zentral.
Für die Schweiz ist das ein sehr wichtiger Schritt, weil mit dem haben wir beabsichtigt, etwas die Kräfte in der Schweiz auszubalancieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, es braucht eine wesentliche Erhöhung unserer Größe, um in Europa überhaupt ernst genommen zu werden.
Denn im europäischen Umfeld muss man über eine gewisse Größe verfügen, um Strom zu guten Konditionen handeln zu können. Dies wird auch für einen Schweizer Stromkonzern immer wichtiger. Einerseits ist die Schweiz zwar ein Stromexport- und Transitland, andererseits aber wird der Strom in Europa immer knapper und die Schweiz ist trotz ihrer vielen Kraftwerke zu gewissen Zeiten auf Stromimporte angewiesen. Und da ist es auch hilfreich, dass der französische Stromriese EDF mit einer 25% Beteiligung an Bord der Alpiq ist. Die EDF liefert der Schweiz billigen Atomstrom und in Zukunft soll sie auch die eine oder andere Türe öffnen.
Mit der EDF im Rücken bedeutet das eine wesentliche Stärkung unserer Position und ich sehe eigentlich die Aufgabe der EDF in der Mithilfe unserer Entwicklung in Europa zum Schluss zum Nutzen der schweizerischen Stromversorgung.
Zwar kann Alpiq nun bei den europäischen Stromkonzernen mithalten, bei den ganz Großen ist man aber noch nicht dabei, sagt Alpiq-Chef Giovanni Leonardi.
Die Energieriesen EDF, E.ON und RWE, die liegen zwar weit vorne, aber Alpiq befindet sich aber zwischen ENBW oder Vattenfall oder die italienische A2A. Hier sind wir sicher in guter Gesellschaft.
In der Schweiz ist die Alpiq nun klar die Nummer 1 und sie hat vieles vor. Neben mehreren Projekten in der Westschweiz will sie auch ein neues Atomkraftwerk bauen. Das möchte auch die Konkurrentin Axpo. Aus politischen Gründen wird aber höchstens ein AKW gebaut werden. Die Fusion zur Alpiq soll die AKW-Träume nun definitiv wahr werden lassen. Verwaltungsratspräsident Schweikart.
Und natürlich sind wir hier auf Augenhöhe in den ganzen Diskussionen auch um die Kernenergie herum. Und ich würde jetzt das mal als einen positiven Punkt betrachten, nämlich in diesen Diskussionen werden wir als gleichwertige Partner behandelt. Und ich bin überzeugt, wir werden auch dort zu einer sauberen gemeinsamen Lösung kommen.
In einer klaren Machtposition ist die Alpiq, was die Konsumenten betrifft. Denn jeder dritte Strombezüger hängt an ihrem Netz. Da liegt der Verdacht nahe, dass sie diese Marktmacht dazu nutzen könnte, höhere Strompreise durchzusetzen. Alpiq-Präsident Schweikart wiegelt ab.
Ich glaube, da wachsen die Bäume nicht so in den Himmel, wenn ich das mal so formulieren darf. Wir haben ja ein Stromversorgungsgesetz, wo sehr viele Sachen festgelegt sind. Und noch einmal, der Preis wird aus dem Markt heraus errechnet werden. Und der Markt ist natürlich nicht die Frage einer einzelnen Gesellschaft, so groß sie auch noch immer ist.
Sondern es komme bei der Preisgestaltung auch auf die anderen Marktteilnehmer an, so Schweikart. Die anderen, das sind die großen Elektrizitätskonzerne, von denen in Zukunft ein paar wenige in Europa den Ton angeben werden. Deren Preise sind aber höher als die der Schweizer Stromproduzenten. Wer gleicht sich da wohl wem an?
Und wieder steht die belgische Regierung vor dem Aus. Premierminister Yves Le Terme hat den Rücktritt der gesamten Regierung angeboten. Das ist kurz vor der Sendung bekannt geworden. ARD-Korrespondent Michael Becker in Brüssel mit ersten Informationen dazu.
Justizminister Jo van Deurzen hatte bereits seinen Rücktritt angeboten. Jetzt will Premierminister Yves Le Terme mit der gesamten Regierung zurücktreten. Belgien steckt damit mitten in einer neuen, schweren Regierungskrise. Hintergrund für den dramatischen Schritt ist eine Rüge des obersten belgischen Gerichtshofs. Der Präsident des Gerichts hat in einem Brief schwere Vorwürfe gegen die Regierung erhoben. Sie habe versucht, die Justiz zu beeinflussen. Das Gericht musste über den Verkauf der staatlichen Anteile an der belgisch-niederländischen Fortisbank entscheiden. Die Regierung will ihre Anteile an die französische BNP Paribas verkaufen. Kleinaktionäre hatten gegen den Verkauf geklagt. Sie fühlten sich übergangen. Dabei soll die Regierung versucht haben, das Urteil des Gerichts zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Der belgische König Albert muss nun noch entscheiden, ob er den Rücktritt der Regierung annimmt. Es wäre das vierte Mal in nur anderthalb Jahren, dass der belgische Premier Le Terme scheitert.
Jetzt ist es 18.21 Uhr, Sie hören nicht, oder Zeit von Schweizer Radio DRS. Bis gegen 6:45 beschäftigen wir uns mit der Nothilfe aus dem Weißen Haus für die Autoindustrie. Wir treffen im Hafen von Karatschi den einflussreichsten Wirtschaftsvertreter Pakistans und reden schließlich über die Zukunft der Weltwirtschaft mit einem, der die aktuelle Krise schon früh kommen sah. Jetzt eilt also Präsident Bush der US-Autoindustrie zu Hilfe. Er hat Kredite von 17,4 Milliarden Dollar bewilligt, Gelder aus dem 700-Milliarden-Topf, der ursprünglich für die Finanzbranche bereitgestellt wurde. Die großen Autokonzerne stehen vor dem Bankrott. Mit der Nothilfe aus dem Weißen Haus erhalten sie 3 Monate Zeit, um die Sanierung zu planen. Daniel Voll über eine Rettungsaktion mit strengen Auflagen.
Die Überlebenshilfe für die US-Autoindustrie ist nur halb so groß, wie sich die Chefs der 3 großen Konzerne vor dem Kongress erbeten hatten. Und sie passt nicht ins wirtschaftspolitische Weltbild von US-Präsident George Bush, wie er unmissverständlich erklärte. In wirtschaftlich normalen Zeiten wäre ein Bankrott der Preis, den ein Unternehmen für wirtschaftliches Versagen bezahlen müsse.
Under ordinary economic circumstances, I would say, this is the price that failed companies must pay. And I would not favor intervening to prevent the automakers from going out of business. But these are not ordinary circumstances.
Doch während einer Rezession und mitten in einer Finanzkrise würde ein unvorbereiteter Konkurs der Autoindustrie die US-Volkswirtschaft verheerend treffen und auf Jahre hinaus wesentlich mehr kosten als ein Hilfspaket, wie Studien zeigen. Der übliche Weg, nach dem sogenannten Chapter 11 ein Konkursverfahren einzuleiten, sei darum zurzeit für die Autoindustrie keine Option.
But given the current state of the auto industry and the economy, Chapter 11 is unlikely to work for American automakers at this time.
Das Geld wird im Dezember und im Januar ausbezahlt. Chrysler erhält vorerst 4 Milliarden Dollar und General Motors 9. Beide brauchen die Kredite besonders dringend, weil ihre Kassen praktisch leer sind. Ford dagegen will die Sanierung vorerst aus eigener Kraft versuchen. Der Überbrückungskredit gibt den angeschlagenen Autoproduzenten eine Atempause und hilft ihnen über den Winter hinweg. Bis Ende März müssen sie beweisen, wie sie langfristig umweltfreundlichere Autos produzieren und wieder rentabel werden können. Ohne schmerzhafte Einschnitte wird dies nicht gehen. So müssen GM und Chrysler ihre Gläubiger dazu bringen, 2/3 der Schulden in Kapitalbeteiligung umzuwandeln. Und auch die Autoarbeiter werden deutliche Abstriche machen müssen, das heißt schlechtere Sozialleistungen und tiefere Löhne akzeptieren. Denn nach den Vorgaben der Regierung sollen sie ab übernächstem Jahr nicht mehr höher sein als bei ausländischen Autoproduzenten wie BMW, Volkswagen, Honda oder Toyota, die ebenfalls in den USA produzieren. Die US-Konzerne müssen in 3 Monaten nachholen, was sie während Jahren nicht geschafft haben. Doch GM-Chef Rick Wagoner meinte in einer Reaktion vor Journalisten optimistisch, dass dies machbar sei.
I think what we need to do is show that we can get that stuff done on the required time frame, and I'm highly confident we'll be able to meet that test.
Denn unter Druck werden sowohl Gläubiger wie Gewerkschaften manche Zugeständnisse machen, die sie in besseren Zeiten verweigern würden. So haben etwa die Gewerkschaften bereits in den vergangenen Monaten manche Kröte geschluckt. Ein Konkurs brächte für alle Beteiligten die größeren Risiken, ist aber weiterhin nicht ausgeschlossen. Erarbeitet die Autoindustrie bis Ende März keinen langfristigen Sanierungsplan, dann könnte der Staat das Geld zurückverlangen und der Bankrott wäre programmiert. Allerdings sitzt dann mit Barack Obama ein neuer Präsident am Steuer, der mit staatlichen Interventionen wesentlich weniger Mühe hat als George Bush.
Er war bekannt unter dem Namen Deep Throat, obwohl ihn niemand kannte. Der geheimnisvolle Informant, der Anfang der 1970er Jahre die Hinweise gab, welche schließlich zum Rücktritt von US-Präsident Richard Nixon führten. Deep Throat hatte die Journalisten Woodward und Bernstein mit jenen Informationen versorgt, die zur Aufdeckung des Watergate-Skandals führten, dem Lauschangriff der Republikaner auf die Parteizentrale der Demokraten. Erst vor 3 Jahren war bekannt geworden, Deep Throat heißt Mark Felt und war stellvertretender Chef der Bundespolizei FBI. Jetzt ist Mark Felt 95-jährig gestorben. Der Bericht von Klaus Kastan.
Mark Felt war die anonymste Quelle in der amerikanischen Geschichte. Das schreibt heute die New York Times in einem Nachruf auf den einstigen stellvertretenden FBI-Direktor. 33 Jahre lang wurde gerätselt. Wer war wohl der geheimnisvolle Informant, der 1972 die beiden Journalisten der Washington Post, Bob Woodward und Carl Bernstein, die Hinweise gegeben hatte, die zur Aufdeckung der Watergate-Affäre geführt haben? Erst vor 3 Jahren enthüllte der Anwalt von Felt in einem Artikel für das Magazin Vanity Fair dessen Rolle in dem Skandal. Felt war damals bereits 91 Jahre alt. Aber auch heute noch wird gerätselt. Welche Motive hatte der einstige stellvertretende Chef der US-Bundespolizei FBI, die geheimen Informationen über den Einbruch in die demokratische Parteizentrale im Watergate-Gebäude in Washington preiszugeben? Der Autor Jim Mann, der in der Vergangenheit immer wieder über Felt geschrieben hatte, sagte jetzt in einem Radiointerview:
One of the things that was going on with Mark Felt was that
Einer der Punkte, die Mark Felt hierzu angetrieben haben, war wohl, dass er sich darüber geärgert hatte, dass Nixon damals politische Kontrolle über die Bundespolizei FBI ausüben wollte. Und außerdem hatte Felt seine ganz eigenen Interessen. Er wollte FBI-Chef werden. Aber Felt wurde nicht Nachfolger des legendären J. Edgar Hoover. Nixon entschied sich damals für Patrick Gray als FBI-Chef. Doch Verärgerung über diese Personalentscheidung sei nicht der Grund für den Geheimnisverrat gewesen, schrieb Felt vor 2 Jahren. Zitat: Es stimmt, dass ich nach dem Tod von Hoover gerne FBI-Direktor geworden wäre, aber ich war nicht eifersüchtig auf Gray. So bleibt vor allem die Vermutung, dass Felts Verärgerung über Nixon der Grund war, dass er Bob Woodward die geheimen Informationen gab. Woodward und Felt kannten sich seit den 60er Jahren und am Anfang seiner journalistischen Laufbahn fragte der junge Reporter den erfahrenen Bundespolizisten, ob er ihm nicht gelegentlich einmal ein paar geheime Informationen geben könnte. Dies würde seiner Karriere sicherlich gut tun. Felt soll damals nach Aussagen von Woodward auf die Frage nicht geantwortet haben. Aber ein paar Jahre später hat er sich dann doch gemeldet und mit Woodward ein geheimes Treffen in einer Tiefgarage vereinbart. Die Aufklärung des Watergate-Skandals nahm hier ihren Anfang. Nicht einmal die Verantwortlichen der Washington Post wussten damals, wer der Informant war. Ben Bradley, der damalige Chefredakteur, erinnert sich. Wir haben die Quelle damals noch nicht Deep Throat genannt. Wir sprachen immer nur von Woodwards Freund. Aber wenn wir wegen der Watergate-Affäre irgendwelche Vermutungen hatten, sagten wir zu Woodward: Du, frag doch mal deinen Freund danach. Und die Informationen, die wir dann bekamen, haben immer gestimmt. Von vielen Kritikern wurde Felt als Verräter bezeichnet, nachdem seine Rolle in der Watergate-Affäre bekannt geworden war. Und Bob Woodward, der dank der Informationen von Felt zu einem der wohl bekanntesten Journalisten auf der Welt wurde, meinte über seinen alten Freund:
I think he is somebody who was very brave and took great personal risk to his career.
Ich denke, er war ein sehr tapferer Mann und hat in seiner Karriere großes persönliches Risiko auf sich genommen. Die Aufklärung der Watergate-Affäre führte 1974 zum Rücktritt des republikanischen Präsidenten Richard Nixon und zur Verurteilung von 30 Regierungsbeamten.
Musik. Drei Wochen nach den Anschlägen im indischen Mumbai bleibt die Lage in Pakistan angespannt. Zwar verhafteten die Pakistani Exponenten der Terrororganisation Laskhar-e-Taiba, die laut indischen Behörden die Drahtzieher der Terroranschläge waren. Doch in Pakistan herrscht weiterum Unglaube, dass die Attacken tatsächlich von Pakistan, von Karachi aus, lanciert worden waren. Derweil versinkt das Land tiefer und tiefer im Wirtschaftselend. Augenschein im Hafen von Karachi von ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld.
Geschützt von vorgelagerten Inseln ist der Seehafen von Karachi der mit Abstand größte im Lande. Umschlagplatz für Frachtschiffe, Heimat der Kriegsmarine, Tummelbecken kleiner und ganz kleiner Boote mit tuckernden Außenbordern. Und Ankerplatz für unzählige hölzerne Fischtrawler, über denen auffällig groß die grasgrüne Fahne des Propheten flattert, zugleich die Staatsflagge Pakistans. Es sei vollkommen unmöglich, mit einem Trawler von hier aus Bombay zu erreichen, sagt der Bootsführer und Fischer Arif. 1000 Kilometer durch eine raue See und die strengen Kontrollen durch die pakistanische und indische Küstenwache, da kommt keiner so schnell durch. Noch immer sind die Vorwürfe Indiens, die Attentäter von Bombay seien in Kaschmir trainiert und dann von Karachi aus über den Seeweg gekommen, Tagesgespräch in Pakistan. Und kaum ein Pakistaner stimmt der Darstellung der Inder zu. Die enthalte mehr Widersprüche als Beweise, meint nicht nur die politische Klasse des Landes. Arif deutet auf eine große Gruppe fest miteinander verteuter Fischerboote, die mitten im Hafenbecken dümpeln, unbeflaggt. Das sind mehr als 100 indische Trawler, die sich hier an die Kette gelegt haben. Auch unsere Leute werden manchmal vom Wind oder der Strömung über die Grenze getrieben, ohne das zu merken. Aber wie gesagt, die Küstenwachen erwischen sie alle. Große Seeschiffe sind selten geworden im Hafen von Karachi, seit die Wirtschaft des Landes da niederliegt. Nur die Ladebrücken am Pakistan International Container Terminal haben gut zu tun. Hier werden Rüstungsgüter für Afghanistan gelöscht. 3/4 des Kriegsmaterials für US- und NATO-Truppen, aber auch für die afghanische Armee, kommen auf dem Seeweg, werden hier in Karachi auf LKW umgeladen. Die Überfälle auf diese Konvois häufen sich in jüngster Zeit. Sie finden allerdings erst kurz vor der afghanischen Grenze statt, rund 1500 Kilometer nördlich von Karachi. Und noch nicht sehr lange. 500 Container haben sie in Brand gesetzt. Ich frage mich, warum sie erst jetzt auf diese Idee gekommen sind und nicht schon vor 6 Jahren. Tariq Sahid ist kein Aufständischer, sondern ein gesetzter Herr jenseits der 60 und als Präsident der Handelskammern des südasiatischen Staatenbundes SAARC die einflussreichste Figur in der pakistanischen Wirtschaftswelt. Er stellt ganz unverblümt den Zusammenhang her zwischen der desolaten Wirtschaftslage und dem Terrorproblem. Es gibt viele Gründe für Investoren, Pakistan zu meiden. Korruption, schlechte Projektplanung, Rechtsunsicherheit. Aber der größte Faktor ist der Krieg gegen den Terror. Wir gelten als der Frontstaat in diesem Krieg. Aber was haben wir davon? Eine Krise. Wessen Krieg führen wir denn? Wir haben ja kein Problem mit Al-Qaida. Es ist das Problem der Amerikaner. Die haben uns in diesen Krieg hineingezogen. Was folgt, ist eine bittere Anklage an die Adresse der USA, für deren Krieg schon 1200 pakistanische Soldaten im Grenzgebiet gestorben seien. Sinnlos, wie Tariq Sahid meint. Und von den 6,7 Milliarden Dollar, die Washington nach eigenen Angaben als Ausgleich an Pakistan gezahlt hat, sei nie auch nur ein einziger in den Staatshaushalt geflossen. Ob sie direkt an Diktator Musharraf gingen oder an die Armee, niemand wisse das. Nur eins sei klar, das Volk Pakistans habe nichts davon gesehen. Und so kommt es, dass Pakistan trotz des Geldsegens beim Internationalen Währungsfonds vorstellig werden musste, um dem Staatsbankrott zu entgehen. Der Ökonom Tariq Sahid bleibt pessimistisch. Nachdem der IWF jetzt die erste Tranche überwiesen hat, stehen unsere Währungsreserven bei 9 Milliarden Dollar. Aber das wird nicht viel nützen. Denn die Bedingungen bleiben ja schlecht. Jeden Tag gehen Bomben hoch, deswegen bleiben Kunden weg, brechen die Exporte ein. Dazu kommt die weltweite Rezession. Ich sehe keine gute Zukunft, nicht global und schon gar nicht für Pakistan.
and in Pakistan particularly.
Der einzige Trost, die sogenannten Freunde Pakistans, zu denen auch Deutschland gehört, werden das Land schon über Wasser halten. Nicht aus Freundschaft, sondern aus Angst, die pakistanische Atombombe könnte, wenn das Land zerfällt, in den Händen von Al-Qaida landen.
Jürgen Heifeld in Karachi hat berichtet. Rettungspaket ist das Schweizer Wort des Jahres. So hat es gestern eine Jury aus Medienschaffenden und Autorinnen entschieden. Rettungspakete wurden aber nicht nur in der Schweiz geschnürt. Nein, rund um den Erdball haben Regierungen Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Niedergang der Wirtschaft zu stoppen und eine tiefe Depression zu verhindern. Doch trotz allem, die Aussichten für 2009 bleiben düster. Einer der wenigen, die sich schon vor dem Ausbruch der Krise besorgt gezeigt hatten über die Instabilitäten des Finanzsystems, ist Heiner Flassbeck. Er ist Direktor bei der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, UNCTAD, in Genf. Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin hat mit ihm gesprochen.
Herr Flassbeck, Sie gehörten ja zu den Warnern, sprachen beispielsweise vor 2 Jahren, also vor Ausbruch der Krise bereits, von der systemischen Instabilität des Finanzsystems. Aber trotzdem, haben Sie das gedacht, dass es so schlimm kommen würde?
Nein, ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm kommen würde. Ich hatte schon erwartet, dass es irgendwann diese gewaltige Spekulationsblase, die ja eben nicht nur eine amerikanische Spekulationsblase war, sondern eine an den Rohstoffmärkten, eine an den Währungsmärkten, dass die irgendwann platzen müsste, war vollkommen klar. Aber dass die Dimension dessen, was in den USA aufgetreten ist, die war schon überraschend, weil ich habe mich auch damit nicht intensiv beschäftigt. Aber dass man Hypotheken 20, 30 Mal auf der Welt verkauft und das in unglaublichem Maße hochhebelt über geringe Eigenkapitalanteile, das war schon sehr überraschend. Ja.
Und wenn Sie jetzt in die nahe Zukunft schauen, was denken Sie, was erwartet uns denn noch alles?
Nun, wir wissen zum einen noch nicht, welche Risiken noch im Finanzsystem selbst liegen, also wie hoch die Risiken bei den Banken sind. Das ist ja auch ein moving target sozusagen. Das ändert sich ja auch von Tag zu Tag, weil solange die Wirtschaft jetzt nicht auf die Beine kommt, die Realwirtschaft und wir weiter in Richtung Rezession gehen, solange stabilisieren sich ja auch die Preise der Papiere nicht, die die Banken in ihren Büchern halten. Und solange wird auch die Situation der Banken selbst nicht besser, trotz Schutzschirmen. Dieser Zusammenhang wird jetzt inzwischen manchmal vergessen. Die einen reden nur noch über Realkrise und nicht mehr über Finanzkrise. Aber der Zusammenhang ist ganz wichtig. Und deswegen, wir brauchen eine Lösung jetzt für die reale Krise, für die Rezession in der Welt, um auch die Finanzmärkte zu stabilisieren.
Ende des Jahres ist auch gewissermaßen der Zeitpunkt, wo man Prognosen macht für das nächste Jahr. Und da gibt es natürlich fast täglich irgendwelche Prognosen. Man ist sich insofern einig, dass man sagt, es wird Rezession geben, globale Rezession. Wenn Sie das in Zahlen ausdrücken müssten jetzt, welche Erwartungen haben Sie?
Nun, ich habe im Anfang September gesagt, für die gesamte Welt in unserem Prognoseschema hier bei der UNCTAD können wir 1-1,5% bekommen. Das war schon unglaublich pessimistisch, das hat schon niemand glauben wollen. Jetzt sind wir da, wo man auch null hinschreiben könnte, was für die Weltwirtschaft wirklich ein dramatischer Einbruch bedeutet, weil ja das auch bedeutet, dass die Entwicklungsländer, die bisher stark gewachsen sind, es nicht mehr rausreißen können. Wenn Sie anschauen, die Meldung über China, auch dort sehen wir diesen globalen Einbruch natürlich, weil China in unglaublichem Maße exportabhängig ist. Und das wird die anderen exportabhängigen Wirtschaften, ich sag mal Schweiz und Deutschland und Japan, auch ganz mächtig treffen.
Heißt denn dies, dass all die Rettungspakete, also mit Jahrtausenden von Milliarden Dollar, sei es für die Banken, sei es dann auch Ankurbelungsprogramme, die jetzt beschlossen wurden, dass die Wirtschaft nicht retten?
Nein, wir haben die Ankurbelungsprogramme haben wir noch nicht. Wir haben Rettungsprogramme für die Banken, die aber ja noch kein richtiges Geld ins System bringen, die noch keine zusätzlichen Ausgaben ins System bringen. Das fehlt noch. Obama plant ein solches Programm, offensichtlich in einer gewaltigen Dimension. China hat angekündigt ein solches Programm. Auch das ist alles noch nicht ausgabenwirksam. Wir haben in Europa, hängen wir gewaltig hinterher. Japan hat noch nichts wirklich Konkretes beschlossen. Und Europa, einschließlich der Schweiz, müsste hier sich anschließen und auch in die Vollen gehen. Ich fürchte, ich habe den Eindruck, dass in vielen Ländern Europas trotz vieler Rhetorik der Ernst der Lage noch nicht verstanden worden ist.
Aber es sind natürlich riesige Schuldenberge, die dann da sind. Ist dann nicht nach der Krise auch bereits wieder vor der Krise?
Das ist das große Missverständnis. Die Schuldenberge wird man sowieso kriegen. Wenn man dies nicht tut, kriegt man auch Schuldenberge. Das ist das, was viele Leute und viele Finanzminister, muss ich sagen, nicht verstehen. dass sie die Schuldenberge sowieso bekommen. Es ist nur die Frage, sie haben nur zu entscheiden zwischen einem passiven Schuldenberg sozusagen, der dadurch entsteht, dass ich nichts tue, oder einem aktiven Schuldenberg, der dadurch entsteht, dass ich jetzt eingreife und versuche, die Krise so kurz und so schwach wie möglich zu halten. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Weg zu sagen, ich komme da ohne Schulden raus. Und da ist es natürlich absolut besser zu sagen, ich setze das Geld jetzt vernünftig ein, anstatt es hinterher nur für Arbeitslose auszugeben oder nur in Form von geringeren Steuereinnahmen zu bekommen. Es zuzuwarten bedeutet auch höhere Defizite, bedeutet auch Schuldenberge, aber ohne irgendeine Lösung.
Und sind Sie zuversichtlich, dass man jetzt so eingreift, tatsächlich, wenn jetzt die Krise immer schlimmer wird, dass man jetzt sagt, ja nein, jetzt muss man groß eingreifen und Gegensteuer geben?
Ich denke doch. Ich glaube, Obamas Programm, das ja nun in Kürze nach der Jahreswende wohl veröffentlicht wird, wird einen Schub bringen. Man wird sehen und die Amerikaner werden natürlich auch Druck machen, dass andere Länder da folgen müssen, dass sie das nicht alleine tun können. Und wir leben auch unter der dauernden Drohung und diese Drohung ist auch in gewisser Weise dann gerechtfertigt, dass der Dollar weiter fällt, wenn wir nichts tun. Wenn also die USA ein solches Programm machen und die Europäer es zum Beispiel nicht tun, niemand hier wirklich großes Geld in die Hand nimmt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Amerikaner kein Interesse mehr an einem relativ starken Dollar haben, sondern den Dollar bewusst fallen lassen oder ihn niederreden oder eben protektionistisch in den Handel eingreifen. Denn man muss es auch wirklich sagen, die Amerikaner wären verrückt, wenn sie mit ihrer Verschuldungssituation gegenüber dem Ausland zulassen würden, dass ihre interne Verschuldung wiederum zu einem Anstieg der Auslandsschulden führt, also durch Importe, die anderen Länder profitieren. Das werden sie, so wie ich die Leute dort einschätze, die sind sehr klug und wissen, was sie tun, die werden das einfach nicht zulassen.
Heiner Flassbeck, der Frührufer in der Wirtschaftswüste. Das ausführliche Gespräch mit ihm bringt am Wochenende die Sendung International. Morgen Samstag auf DRS2 nach den 9 Uhr Nachrichten und am Sonntag dann nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Wenn Sie heute schon mehr wissen möchten über wirtschaftliche Zusammenhänge und Fachbegriffe wie Depression, Rezession, Zweckgesellschaft und so weiter, dann empfehle ich Ihnen das Angebot unserer Online-Redaktion, die Adresse www.drs.ch. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Freitagabend. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Rolf Hieringer, Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.